Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School. Dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School. Das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT Talk Update mit den neuesten Informationen und News der vergangenen Wochen. Und wir klären euch auf, was so alles passiert ist in der Welt der Sportwagen und GT-Fahrzeuge. Wir klären alleine, was alles noch in der IMSA passiert ist. Dort ja in den letzten Tagen auch einiges geschehen, was Tests auch zur LMDH angeht. Porsche 4.500 Meilen gefahren, ein bisschen mehr als 7.000 Kilometer. Da reden wir drüber auch, genauso auch wie dass Nick Tandy wohl möglicherweise auch nach dem Rennen von Bahrain sich anderen Aufgaben, womöglich auch zu Porsche, dann widmen wird. Das klären wir genauso auch gleich, wie es dann auch so sein wird, was die DTM betrifft. Wir klären, wer möglicherweise im nächsten Jahr dazukommen könnte, wer die Serie verlässt und wie es um den Kalender 2023 steht. Das alles hier in der neuesten Ausgabe GT Talk Update. Mein Name ist Lukas Storms und wir starten hinein in die neueste Ausgabe. Und wir berichten erstmal das, was mit den Hypercars passiert, beziehungsweise beim Thema LMDH, GTP und Prototypenfahrzeuge. Wir starten hinein, nämlich in den Langstreckentest, den Porsche gemacht hat. 36-Stunden-Test. Das Ganze auf wohl einer der härtesten Kurse, die es gibt, nämlich dem Sebring International Raceway. Dort mit, wie schon erwähnt, 36 Stunden. Man hat insgesamt auf diesem 36-Stunden-Test 7.331 Kilometer zusammengesammelt. 4,5 Meilen, wenn man das noch in die amerikanische Denkweise dort umrechnet. Kombiniert hat man seit dem Rollout laut eigenen Angaben 24.500 Kilometer eingesammelt und damit eben sich, wenn man jetzt perspektivisch daran geht, einen gewissen Vorsprung auch in dem Sinne eingesammelt. Zwar war man noch nie wirklich bei Testfahrten dabei, die auch IMSA sanktioniert worden sind. Da haben wir in der letzten Ausgabe, wenn ihr die verpasst habt, da auch gerne mal reinhören, drüber gesprochen, über den Test mit Acura, BMW und auch Cadillac. Da gab es hier und da auch einige Probleme bei BMW, wo man ja auch vor dem Test sogar noch einen Unfall gebaut hat, bei einem eigenen Test an Road America. Das lief aber dann dort auch noch dann in Road Atlanta tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, für Porsche ist das Ganze aber tatsächlich ein wenig schwieriger zu sehen, denn dort ist man tatsächlich nicht in dem Gefilde aktuell zumindest noch unterwegs. 8 Fahrer sind aktuell bekannt ja bei Porsche und das schlägt natürlich auch die Frage hinein, wie läuft es denn, wenn man jetzt gleichzeitig in der IMSA unterwegs ist, mit mal zumindest einem Fahrzeug, soweit man das überschaut hat, und dann auch gleichzeitig in der WEC. Dann steckt sich natürlich die Frage, okay, man könnte natürlich auch jemanden reinbringen, den man auch schon kennt aus dem Porsche-Kosmos, nämlich Pascal Wehrlein. Erfahrung in der Formel 1 hat er gesammelt vor einigen Jahren und seit einer geraumer Zeit ja auch bei Porsche im Einsatz, das Ganze in der Elektro-Rennserie Formel E. Doch das wirft so ein wenig Schattendasein hinauf, wenn man tatsächlich ein Engagement mit ihm anstreben würde. Nämlich eine Kollision wäre da zumindest mit dem Programm der Formel E, zumindest mit dem Le Mans Testtagen dabei. Das wäre zumindest, was das angeht, ein wichtiger Termin, den man sich damit zwar aus dem Weg räumen würde, zumindest für Pascal Wehrlein, aber natürlich könnte er sonst die ganze Saison WEC fahren. Da hat man sich ja tatsächlich mit der FIA und mit der Formel E Weltmeisterschaft sich ein wenig tatsächlich abgestimmt, was das angeht. Pascal Wehrlein war jetzt in den letzten Tagen grundsätzlich so ein Thema bei Porsche, beziehungsweise was das angeht in Richtung Hypercar, beziehungsweise GTP-Fahrzeug, nämlich er war anscheinend laut übereinstimmenden Medienberichten von den Kollegen von motorsport.com, motorsporttotal.com und auch Endurance Info wohl an Bord des 963 beim Test in Sebring und hat damit auch schon erste Kilometer tatsächlich eingefahren. Ein weiterer Kandidat natürlich aus Sicht von Porsche wäre Antonio Felix Acosta, der auch seit diesem Jahr im Porsche Formel E Programm verpflichtet worden ist. Allerdings kommt er weniger für einen Einsatz im Werksteam in Frage. Er steht demnach noch aus, als würde der Portugiese tatsächlich noch beim Kundenteam Jota verbleiben und würde da zumindest sich da seinen Platz in dem Gefilde dort in dem Hypercar-Kosmos, zumindest beim Privatteam Jota, dort sich einfahren können. Auch ist er ja schon seit Jahren Bestandteil des Teams, seit rund 3 Jahren ist der Portugiese ja schon festes Inventar beim LMP2-Rennstalls, die ja auch vor dem Finale in Bahrain an der Spitze der Gesamtwertung liegen. Währenddessen gibt es noch ein Update von der IMSA und auch von der ACO. Man will wohl eine Finalisierung der LMDH-Fahrzeuge Mitte November anstreben. Das Ganze bei einem IMSA-sanktionierten Testtag auf dem Daytona International Speedway, so dem technischen Direktor der IMSA, Matt Curdock. Man hat in den letzten Wochen schon einigen Progress erarbeitet. Die beiden Organisationen haben in den letzten Wochen mit den LMDH-Herstellern Acura, BMW, Cadillac und Porsche in einem Forschungsentwicklungszentrum der NASCAR und im Windsor-Windkanal in North Carolina zusammengearbeitet, um den Prozess abzuschließen. Mehrere Fahrzeuge, auch der Acura RX06, wurden nach dem ersten von der IMSA genehmigten Test auf dem Michelin Raceway Road Atlanta Anfang des Monats direkt in die Anlagen gebracht. Seitdem wurden private Tests auf dem Sebring International Raceway und auf dem Daytona International Raceway durchgeführt. Trotz des engen Zeitplans ist dennoch Curdock der Ansicht, dass die ursprünglichen festgelegten Fristen eingehalten werden können. Laut dem Interview von Sportscar Freak 65 sagte er, Zitat, die IMSA und unsere Partner beim ACO haben ein ziemlich umfassendes Homologationsprozess für die LMDH-Fahrzeuge entworfen. Wir hoffen, dass wir Mitte November alles unter Dach und Fach haben, damit die Autos ihre endgültigen Spezifikationen für den von der IMSA geplanten Test im Dezember fertigstellen zu können. Diese Autos sind sehr komplex. Es gibt einige Menge Details, die wir erfassen müssen. Die Autos werden im NASCAR-Forschungs- und Entwicklungszentrum vollständig zerlegt. Damit werden die Hürden von Seiten an Homologationsmaterial durchgegangen und sicherstellen zu können, dass die Gewichte und Maße, Fotos und andere Details richtig erfasst werden können. Das sagte er gegenüber den Kollegen von Sportscar 365. Das ganze Interview gibt es bei den Kollegen dort auf der Seite zu sehen. Wie gesagt, alles dazu weiterhin dann auch. Wir haben auch noch direkt was zur nächsten Saison. So werden nämlich bei den Siegern aus dem letzten Jahr, nämlich Helio Castroneves und Simon Pagenaud, weiterhin bei der Meyer-Schenk-Racing-Mannschaft ansteuern und das Team bei Langstreckenrennen, unter anderem dem Rolex 24, sich dort auch beweisen und wollen natürlich am besten ihren Sieg verteidigen aus diesem Jahr, dann auch mit das erste Mal mit dem Acura RX06. Bisher neben Tom Blomqvist keinen Fahrer aktuell bestätigt bei Meyer-Schenk Racing und das müsste tatsächlich jetzt auch mal in den nächsten Wochen geklärt werden. Bisher ja neben Tom Blomqvist Olivier Chavez sein Teamkollege gewesen, doch es wird wohl mehr und mehr wahrscheinlicher, dass Olivier Chavez nicht Platz nehmen wird neben Tom Blomqvist, die ja beide eben den Champion-Titel in der DPI-Klasse eingefahren haben. Das Ganze beim Tool Petit Le Mans vor wenigen Wochen. Auch haben wir noch was aus der zweiten Kategorie der IMSA WeatherTech Sportscar Championships. So wird sich wohl United Autosport nicht an der Saison 2023 beteiligen. So Teamboss Richard Dean, dass man wohl nicht in dem Sinne die 2023 Saison dabei sein wird. Man hat in der FIA WEC, in der European Le Mans Series und in der Asian Le Mans Series wohl schon sehr viel zu tun. So wurden zumindest ja auch das die Rennen in der IMSA World Tech Sports Car Championship waren ja für United Autosport auch in diesem Jahr nicht sehr erfolgreich und damit zieht man sich wohl im nächsten Jahr dann komplett aus der Meisterschaft dann zurück. Tandy wohl vor Ausstieg bei Corvette Racing und da ein möglicher Comeback zu Porsche Motorsport. Der 37-Jährige wird wohl in die Gefilde von den Stuttgartern reingezogen. Damit wäre ja auch in dem Sinne ein Comeback in der Hypercar-Klasse kein unmögliches Ding für ihn. Auch selbst ohne Porsche Motorsport angehörig zu sein, hat er ja auch schon in diesem Jahr oder auch in den letzten Jahren Auftritte gehabt im Porsche 911 GT3. Er zweimal bei den 24-Stunden-Rennen von Spa, Nürburgring 24-Stunden-Rennen und auch in verschiedenen NLS-Läufen war er auch schon dabei. Auch bei der JTR-Truppe hat er ja in Porsche Carrera Cup Großbritannien einiges mitzusagen. Aktuell gab es kein offizielles Statement aus Porsche Sicht. Da bleiben wir natürlich auch dran, was das Thema angeht. Weiteres Thema auch für Corvette Racing. Das haben wir ja vor zwei Wochen schon besprochen und das wurde dann direkt bestätigt, dass der Einstieg in die GTAM bestätigt worden ist mit Niki Katzburg und auch dem Corvette-Neuzugang Ben Keating. Bisher ist noch kein dritter Fahrer bekannt, aber man hat auch jetzt bestätigt, dass man in der GTD Pro weiterhin vertreten sein wird mit einem Fahrzeug, der C8R über die Saison. Auch für die Langstreckenrennen wird man nur ein Fahrzeug einsetzen. John Taylor und Anatoly Garcia bleiben das Standardprogramm bei Corvette und Tommy Milner wird für die Langdistanzrennen dort im nächsten Jahr weiterhin unterstützen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der IMSA World Tech Sports Car Championship. Da hat man die Regeln zur Red Flag Situation angepasst. So wird man eine 2:1 Rotation bzw. ein 2:1 Format anwenden. So zum Beispiel, dass man in einer 10%igen Red Flag Phase, also wenn 10% eines Rennens unter roter Flagge stehen, so wird die Drive Time, also die Minimum Drive Time dort um 20% reduziert. Vorher war das genau exakt in dem Prozentbereich, also so viel wie auch rote Flagge war, so viel wird auch von der Drive-Time abgezogen. Jetzt hat man sich eben einen 10% Puffer eingebaut, sodass es eine 2:1 Formatierung gibt und damit ist keine Überschneidung mehr oder keine unnötigen Drive-Time Unterschreitungen gibt, sodass dann es wild durch die Kategorien noch Positionsänderungen gibt und damit haben wir das, zumindest was ja auch beim 6-Stunden-Rennen von Watkins Glen so ein Problem war, ein wenig aus dem Weg geräumt und damit haben wir das dann für nächstes Jahr etwas verbessert. Bevor wir zur DTM kommen, haben wir noch zwei News aus der Industrie, kann man wirklich sagen, nämlich Maxi Mateur kehrt zurück mit zur BMW. Er hat ja schon angekündigt, dass er Aston Martin verlassen wird, war ja Teil tatsächlich von BMW Motorsport von 2013 bis 2017. 2018 kam er ja dann zum neuen GTE Pro Projekt bei Aston Martin und hat jetzt eben gesagt, ich verlasse die Marke aus Großbritannien wieder und gehe zurück zu der Marke aus München. Zusammen hat er auch schon das Rennen neben Philipp Eng und Alexander Sims im Jahr 2016, nämlich das 24-Stunden-Rennen, gewonnen. Genauso auch hat er 3 Siege in der DTM errungen mit BMW, genauso auch wie ein Podium beim 24-Stunden-Rennen von Daytona im Jahr 2014. So kehrt der Belgier dann wieder zurück zu einer Mannschaft, die er im Endeffekt nur 5 Jahre verlassen hat. Schauen wir noch ganz schnell auf die Gulf 12 Stunden. Die bilden ja in diesem Jahr das Abschluss der IGTC-Saison 2022. Da werden prominente Gäste dabei sein. Kevin Magnussen und Jan Magnussen werden mit der MDK-Mannschaft mit dem Ferrari 488 GT3 einen Einsatz bei den 12 Stunden von Abu Dhabi machen. So debütiert der Däne neben seinem Vater das erste Mal in einem GT3-Fahrzeug. Hat ja auch aktuell sein Programm auch noch in der Formel 1 laufen, das aber ohne Terminüberschneidungen er dort ablaufen kann. Somit die 12-Stunden-Rennen, die IGTC-Saison dann mit prominenten Gästen, wie gesagt, Kevin Magnussen ja auch dabei. Und dann haben wir auch noch 6 Porsche Cup Fahrzeuge, die dann auch in dem 12-Stunden-Rennen dabei gehen werden. 32 Fahrzeuge in der GT3 Cup Wertung sind dabei. Im GT Cup gesellen sich dann eben noch 6 Fahrzeuge dazu. Geändert hat sich noch etwas, nämlich dass die WRT-Mannschaft sich vorzeitig aus diesem Entry-List sich rausstreichen lassen hat. Vorher standen sie noch in der Liste drin. Dort war vorgesehen, dass man wohl anscheinend mit den BMW-Fahrzeugen dort schon antreten wird. Das war aber je nachdem noch so eine Sache, was zu möglichen Vertragsüberschneidungen mit Audi noch zu tun hat, mit dem bestehenden Audi-Vertrag. Deshalb das eben abgeblasen worden von Seite der WRT-Mannschaft. Die könnten aber im nächsten Jahr tatsächlich eine große Rolle spielen, nämlich in der DTM. So selten gab es so viele Gerüchte über potenzielle Markenwechsel, Ausstiege und Einstiege in die DTM für die Saison 2023. Und da stellt sich natürlich auch WRT die Frage, ob man dort in die DTM reingehört. Immer wieder wird die Marke oder das Team und der Neuzugang von BMW dort mit der DTM gebracht. Auch ist ein Einstieg von TuxSport WRT nicht unwahrscheinlich, die ja jetzt in dieser Saison gewechselt sind von Mercedes auf Porsche, und die haben sich wohl jetzt auch klar dazu bekannt, dass man in die DTM rein möchte. Die DTM beschränkt sich nächstes Jahr auf 26 bis 28 Autos, damit will man auch die Teams ein wenig beschränken, sodass Single-Fahrzeuge wie zum Beispiel der Einsatz von einem KÜSS-Team, Bernhard-Team, nicht mehr so einfach möglich sind, weil es auch einfach logistischer Seite an der Strecke nicht ganz einfach so zu handeln ist, aufgrund der Boxensituation dort in der DTM. Aktuell planen tun Abt ein DTM-Programm. Zwar schließt man auch einen Markenwechsel nicht aus, und so schloss Thomas Biermeier diesen auch nicht aus. Möglich ist natürlich der Markenwechsel zu Lamborghini, aber wahrscheinlicher ist aktuell, dass man sich mit dem neuen Audi-Sportteam-Chef, nämlich Michel, einigt und zwei GT3 Audis dort noch mit Kevin van der Linde und Ricardo Feller bringt, das dann mit einem Zwei-Wagen-Engagement bei Schubert, beim neuen DTM-Meisterteam von der Magdeburger Börde, nämlich von Thorsten Schubert, sind keine Überraschungen zu erwarten. BMW als Marke hat Tradition, dass Sheldon van der Linde nach seinem Titelgewinn bleibt, gilt als fast schon klar. Zudem will man wie 2022 zwei Autos bringen. Nur der Verbleib von Philipp Eng ist daher wohl unwahrscheinlich, nämlich der in der IMSA-Serie mit der LMDH fährt, ist damit eigentlich über die Saison schon gut beschäftigt. Auch die Hubert Haupt Racing Mannschaft wird mit einem Markenwechsel zu Porsche in Verbindung gebracht. Man bleibt aber wohl erstmal bei der Marke mit dem Stern, zumindest im nächsten Jahr, treu. Das Ziel sind zwei Fahrzeuge, drei sind aber dennoch nicht ausgeschlossen. Mit Lukas Stolz will man weiterhin arbeiten. Ayun Maini soll eine zweite Chance kriegen, um sein Potenzial weiterhin ausschöpfen zu können. Grasser Racing, nämlich das Team aus Österreich, wollen auch mit vier Lamborghinis in der nächsten Saison an den Start gehen und dabei eventuell in den USA auch weiterhin Einsätze machen. Darüber haben wir auch schon berichtet in der IMSA. Unklar ist aber weiterhin, ob Starpilot Mirko Bortolotti im nächsten Jahr dabei sein wird. Er wird Testprogramme, nämlich mit den Italienern eingebunden sein, und damit werden wohl Überschneidungen nicht unwahrscheinlich sein. Wenn er nicht fährt, könnte dabei Frank Pereira zum Zug kommen, der bisher in der ADAC GT Masters ja unterwegs war. Auch das deutsch-texanische Mercedes-Team bleibt wohl auch seiner Marke treu, nämlich Windward Racing. Auch mit Lukas Auer wird ein Verbleib bei Mercedes AMG geplant. Wenn alles klappt, setzt man weiterhin drei Autos ein. Das hängt auch von den Verhandlungen mit David Schumacher ab. Sein Auto wird nämlich finanziell nicht von Mercedes unterstützt und ist daher auf Sponsoring-Geld angewiesen und gilt daher nicht als sicher, dass er dann im nächsten Jahr auch weiterhin in der DTM verbleibt. Timo Bernhards Gruppe will mit der Einführung des neuen Porsche 911 richtig aufdrehen und mit einem zweiten Auto expandieren. Ob das gelingt, ist eine finanzielle Frage natürlich bei der KÜSS-Team-Mannschaft und eine Frage des Porsche-Kontingents, denn wenn ein Autolimit von 6 Boliden pro Marke kommt, dann ist vielleicht kein Platz für einen zweiten Bernhard-Porsche. Das hängt alles so ein bisschen danach ab, wie es bei SSR läuft. Das Team von Stefan Schlumpt ist im Zentrum tatsächlich vieler Gerüchte, was das angeht. Wechselt das Team von Porsche auf Lamborghini, BMW oder sogar Mercedes-AMG? Oder bleibt man tatsächlich der Marke Porsche treu? Man hat mit der ADAC GT Masters Meisterschaft im Jahr 2020 viele Erfolge auch schon in der Marke Porsche gesehen. Doch Fakt ist aktuell, dass man großes Interesse hat, weiter auch in der DTM verbleiben zu können. Weiter gehen wir zu den Italienern, nämlich zu AF Corse. Nachdem das von Red Bull finanzierte Team im Vorjahr nach dem Skandalfinale bereits aussteigen wollte und der DTM eigentlich komplett fern blieb, ist das wohl nicht mehr ein Thema. Man will mit zwei neuen Ferrari weitermachen. Mit Nick Cassidy sieht es wohl gut aus. Die Frage stellt sich dabei nur mit Felipe Fraga, das wegen seiner Prototypenambitionen wohl unklar ist, wie es dort bei AF Corse weitergeht mit ihm. Auch mit Gruppe M sieht es komisch aus, dass mit einer Lizenz aus Hongkong startenden AMG-Team von Kenny Chen will nach 2 Jahren die DTM verlassen und sich stattdessen auf ein AMG-unterstütztes Programm in der IGTC konzentrieren. Das hat auch finanzielle Gründe, nämlich Maro Engel, der in der DTM bleiben möchte, benötigt also damit ein neues Team. Auch Mikkel Granier ist damit betroffen. Auch die Zukunft eines BMW-Teams ist unklar, nämlich das von Walkenhorst Motorsport. Nach der diesjährigen schwierigen Saison 2022, die durch Marco Wittmanns Sieg versöhnlich endete, gab es keine klare Bekenntnis zur Fortsetzung des Programms. Vor allen Dingen Wittmann war zuletzt unglücklich. Die Frage ist, ob man die Finanzierung für eine weitere Saison da noch hinkriegt oder sich an Programmen wie die Nürburgring-Langstreckenserie oder wohl ein möglicher Einstieg in der ADAC GT Masters da finanziell mehr lohnt für die Truppe rund um Henry Walkenhorst. Das langjährige Audi-Team hingegen von Vincent Voss lief kürzlich zur BMW über und die Gerüchte, dass man nach 2019 und 2020 da unter noch Class One-Regeln mit dem BMW M4 GT3 in die DTM zurückkehrt, halten sich weiterhin hartnäckig. So sicher ist der Einstieg aber keinesfalls, denn eigentlich liegt der Hauptfokus bei der belgischen Mannschaft auf das LMDH-Projekt und der GT World Challenge Europe. Die Frage ist auch, was BMW mit dem Team vorhat. Genauso auch wie bei Mantai, nämlich das Team, ja aus Moispart gelegen, mit 51% Porsche Marktanteil bestehende Team, das von Olaf Mantai gegründet worden ist und für den Grello berühmt ist, gilt als Kandidat für die DTM-Saison 2023. Das hat nämlich damit zu tun, dass die WEC im nächsten Jahr nicht mehr Hauptbestandteil wird von Mantai Racing, nämlich die GTE-Fahrzeuge in der Pro-Kategorie fallen ja heraus und damit für ist ja auch Mantai verantwortlich und damit hat man im Endeffekt auch Kapazität für die DTM und würde damit perfekt zum Porsche Top Team passen. Ein Team, was auch mit M anfängt und weite Traditionen führt, ist Mücke Motorsport. Teamchef Peter Mücke will wohl auch mit der Marke mit der Stern weitermachen, aber ob das gelingt, hängt davon ab, was mit nach der Schaeffler-Komplettübernahme von Partner Schaeffler Paravan passiert. Noch ist unklar, ob das Base Drive Projekt weitergeht. Maximilian Buch, der seine Karriere beendet hat, wird damit sein Cockpit auf jeden Fall räumen und damit für Platz sorgen beim Team rund um Peter Mücke. Auch Rosberg, die ja im 2021 ein hartes Jahr hatten in der DTM, wollen wohl nach diesem dann doch sehr guten Jahr im Jahr 2022, der zurückgekämpft mit Audi weitermachen. Die Frage ist allerdings, wer neben Nico Müller, der nämlich aussteigen wird von Audi, weitermachen wird, nämlich Christopher Haase saß schon mal als Ersatz bei Rosberg Audi und ist damit wohl ein möglicher Kandidat für eine Nico Müller Nachfolge. Bei Dave Gore ist die Frage, ob er sich eine weitere Saison bei Team Rosberg überhaupt leisten kann und dort auch die Erfolge, je nachdem, mit diesem Geld auch übereinstimmen. Auch Attempto Racing mit das Team von Arkin Aka will das Engagement nach dem Debütjahr mit Marius Süg auf ein zweites Auto aufbauen und einen Top-Piloten holen, von dem der Youngster profitieren kann. Ein drittes Auto ist aber daher eigentlich auszuschließen, was das angeht, um das eigentlich so ein wenig als Coaching zu nutzen für den jungen Marius Zug. Auch die Termine stehen wohl schon für nächstes Jahr fest, was das angeht in der DTM. Zwar noch nicht offiziell, aber so vermelden die Kollegen von motorsportmagazin.com, dass es wohl einen Kalender gibt, der 8 Rennen umfassen wird, also genauso wie in diesem Jahr. Angefangen von April bis Oktober, zusammengefasst mit einer etwas längeren Sommerpause von Juli bis August. Doch diese wird dann vom Norrisring bis zum Nürburgring dann weiterhin an gehen, wie wir es eigentlich auch in diesem Jahr gesehen haben. Zweimal kehrt dahingehend aber das Rennen auf dem Hockenheimring zurück. Diese Doppelbelegung des Hockenheimrings wird damit erstmalig wieder seit wenigen Jahren damit zurückkehren. Der Hockenheimring startet damit wie gewohnt eigentlich aus den berühmten DTM-Jahren in April, damit Ende April, 28. bis 30. April. Dann kehrt man aber auch dann wieder zurück auf den Salzburgring, auf das nämlich in Österreich. Damit hätte man zwei Rennen in Österreich, auch der Red Bull Ring bleibt bestehen. Und aktuell gibt es nämlich mit Gesprächen mit dem Salzburgring ja auch schon, was das Thema Sicherheit angeht. Die FIA geht aber von keinen Sicherheitsbegrenzungen aus oder Sicherheitsbedenken, sowie Streckenabnehmer, auch Roland Bojarski wurde kontaktiert, um auf die aktuellen Sicherheitsfaktoren der DTM dort aufmerksam zu machen. Und damit wäre auch ein mögliches Rennen auf dem Salzburgring damit auch sicher. Bereits war man ja auch schon 2019 im Gesprächen zum 50-jährigen Jubiläum des Salzburgring zwei Rennen an einem Wochenende geplant, aber auf dem unfallträchtigen Hochgeschwindigkeitskurs durchzuführen, damals wegen Umbaumaßnahmen, ist dies nicht zustande gekommen. Auch ist der Circuit von Villarreal wohl auf einem möglichen Kalender zu finden. Der Kurs damit im Juni für Villarreal möglich. Auf Motorsport-Magazin-Nachfrage bestätigten die Verantwortlichen Gespräche mit der Organisation ITR und äußerten sich dabei auch auf den Wunsch, zwei Wochen vor dem geplanten WTCR-Rennen dort stattfinden zu lassen, die es ja im nächsten Jahr nicht mehr gibt. Und somit wäre natürlich beim Aufbau der nicht permanenten Rennstrecke die Organisation, die ja auch dort ja jahrelang dabei gewesen ist, nämlich die WTCR, die sich ja nächstes Jahr nur noch auf die ETCR beschränken wird, mit dieser Zuschauerzahl und auch mit den Aufbauen natürlich ziemlich zufrieden. Der Norrisring wäre dann der zweite Teil der Stadtrennenabfolge, das dann im Juli, und der Nürburgring würde dann wieder der Beginn der Sommerpause oder das Ende der Sommerpause einläuten, wenn es dann danach zum Lausitzring geht, das Ganze im September, Red Bull Ring und dann Hockenheimring. Was euch jetzt auffallen wird, Spa ist nicht dabei, genauso wie Portimao. Da wird man in Spa sicherlich beeinträchtigt worden sein wegen der Umstrukturierung, was die Formel 1 anbetrifft. Die Formel 1 Weltmeisterschaft ja sich auf dem Terminkalender gelegt, wo eigentlich das 24-Stunden-Rennen von Spa hingelegt worden ist. Dort hat man ja auch nochmal umdekoriert, auch bei der SRO, so hat man sich einen Monat ja auch vorher positioniert, und damit hat man sich die Vorzeichen ein wenig mit verbaut und damit wohl das Rennen von Spa-Francorchamps raus. Der Red Bull Ring haben wir schon besprochen, bleibt bestehen, das Ganze im September, und Hockenheimring dann Anfang Oktober das Ende dieser Saison 2023 bilden wird. Das Ganze erstmal laut den Kollegen von Motorsport Magazin. Wie gesagt, wir erwarten wohl in den nächsten Tagen einen neuen DTM-Kalender, beziehungsweise überhaupt mal einen DTM-Kalender, womit wir arbeiten können, womit die DTM arbeiten kann und sich dort wohl auch in den nächsten Tagen bestimmt zu Wort melden, was das Thema Kalender angeht für die DTM-Saison 2023. Und damit war's das für diese Woche mit dem GT-Talk-Update und mit der GT-Talk-Aussendung für diese Woche. Wir bearbeiten in der nächsten Woche dann die FIA Motorsport Games aus Paul Ricard und schauen dort, wie dies sich verlaufen hat und wie dort das Geschehen in Paul Ricard sich dort veranstaltet hat. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Check gerne die Social Media Kanäle ab. Bis dahin möge der Ritmus sein. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt GT Talk auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges: die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.